In Baden-Württemberg kann die AfD ihr Ergebnis fast verdoppeln, landet bei knapp 19%. Auf Bundesebene liegt sie in Umfragen bei 24% und ist der Union damit dicht auf den Fersen. Skandale um Vetternwirtschaft und Scheinbeschäftigungen scheinen der Partei in der Wählergunst nicht zu schaden. Innerhalb der Partei reißen aber Konflikte auf. Welche das sind und was das bedeutet, darüber wollen wir heute reden. Bei mir sind Annika Leister, sie ist politische Reporterin im Hauptstadtbüro von T-Online und beschäftigt sich mit der AfD. Hallo Annika.
Hallo, freut mich.
Und an unserer Seite ist Politikchef Christoph Schwennicke. Christoph, hallo an dich.
Hallo Christine, hallo Annika.
Ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Annika, in Baden-Württemberg hat die AfD ihr Ergebnis fast verdoppelt. Eigentlich könnte die Partei zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ein gemeinsamer Auftritt nach der Wahl mit Spitzenkandidat Frohnmeier und den Parteichefs Weidel und Chrupalla wurde aber abgesagt. Was ist da los innerhalb der Partei?
Das Ergebnis ist tatsächlich sehr gut für die Partei. Verdopplung, das ist das stärkste Ergebnis, das ein Westverband von denen jemals eingefahren hat. Knapp besser, als sie es in Hessen hatten zuletzt. Aber der Unmut in der Partei ist groß. Das hat vor allen Dingen mit ihrem Spitzenkandidaten, mit Markus Frohnmeier zu tun. Der hatte mehrere Probleme in seinem Wahlkampf, die er sich auch selbst verschafft hat. Das ist erstens, haben wir exklusiv berichtet, über zwei Anstellungen von Herrn Frohnmeier, von Verwandten von Herrn Frohnmeier, die bei Kollegen von ihm arbeiten, die im letzten Jahr neu eingezogen sind in den Bundestag, die unter ihm gesetzt wurden auf die Landesliste. Und bei diesen beiden Kollegen arbeitet jetzt einmal seine Ehefrau und einmal sein Vater. Die Ehefrau soll auch noch andere Verträge gehabt haben bei zwei anderen Kollegen, die ebenfalls neu eingezogen sind in den Bundestag im letzten Jahr. Außerdem war Frohnmeier in der letzten Woche im Wahlkampfendspurt, war er mehrere Tage in den USA, in Washington. Und ist dort rumgereist. Er ist auch außenpolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag und hat zum Beispiel beim großen Wahlkampfabschluss gefehlt. Da standen dann Tino Chrupalla und Alice Weidel alleine auf der Bühne. Darüber haben sich die beiden nicht gefreut, obwohl zur Ehrlichkeit auch dazu gehört, dass die Reise schon Wochen vorher mit der Fraktionsspitze abgestimmt war. Also das hätte denen auch selbst auffallen müssen. Die Wahltermine stehen ja lange, lange, lange vorher fest. Genau, aber das sind so zwei große Punkte bei Herrn Frohnmeier. Dazu kommt noch, dass er sich nicht hat wählen lassen, also nicht hat aufstellen lassen auf der Landesliste oder im Wahlkreis. Das ist bei der AfD vollkommen üblich und ist bisher immer passiert bei ihren Spitzenkandidaten. Herr Frohnmeier hatte eigentlich eine Showkandidatur gemacht und wollte eben nie ins Land wechseln, für das er, wenn dann überhaupt nur Ministerpräsident sein will.
Christoph, wenn man all das hört, sind die 19% da wirklich ein Erfolg oder wäre da mehr gegangen?
Möchte man sich gar nicht vorstellen, wo das dann gelandet wäre, wenn das alles nicht gewesen wäre. Es ist ja erstaunlich tatsächlich, dass bei der AfD praktisch nichts anbrennt. Also es kann eigentlich passieren, was will. Ich fand zuletzt zum Beispiel, dass es sich sehr stark in politischen Widersprüchen außenpolitisch, aber auch in anderen Bereichen verheddert haben, richtig auf offener Bühne auch widerstreitende Positionen da vertreten haben. Das macht alles irgendwie gar nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dieser Vetternkiste ein bisschen was anderes ist, denn das ist ja nun sozusagen das sich selbst vergebene Alleinstellungsmerkmal der AfD, nicht so zu sein wie die verfilzten Altparteien. Und nun sind sie sozusagen der größte Filz, den man sich nur vorstellen kann. Und wir haben in der Politik immer so ein retardierendes Moment, heißt es im Drama, also ein Verzögerungsmoment. Es dauert einfach eine Weile, bis das alles bei den Leuten auch angekommen ist. Und diese Vetternwirtschaft ist relativ frisch. Die Neuigkeiten dazu sind relativ frisch. Es kann also sein, dass das noch Schleifspuren hinterlässt. Bislang muss man nur feststellen, gibt es da offensichtlich eine ganz dicke Teflonschicht auf dieser Partei. Bislang ist nie was angebrannt.
Man merkt es, dass die Vetternwirtschaft sie anders angeht, auch an der Spitze, als zum Beispiel Fälle von Rechtsextremismus. Da ist man oben wirklich sehr abgehärtet, das kennt man alles, das schüttelt man alles so ab. Aber Vetternwirtschaft, da ist die Spitze gerade schon sehr nervös. Also sie macht gerade auch nochmal in der Öffentlichkeit, wenn die öffentlich auftreten, machen die gerade auch nochmal Fehler einfach. Also treten sehr unprofessionell auf zum Teil. Man merkt, das Nervenkostüm ist sehr dünn. Und aus dem Umfeld des Bundesvorstands habe ich zum Beispiel gehört, dass ja, das Ergebnis sei super in Baden-Württemberg, aber das sei eben der Partei zuzurechnen. Der Spitzenkandidat habe da gar nichts bei zugetragen und das sei dann eben auch zu wenig. Da hat man von bis zu 4% mehr sich eigentlich errechnet für diese Wahl.
Wenn wir jetzt auf das Ergebnis in Baden-Württemberg schauen, da waren viele Wähler aus der Arbeiterschicht, also wirklich Arbeiter, die früher klassisch SPD gewählt haben, die jetzt AfD wählen. Man sagt auch gern, das sind Protestwähler, aber kann das denn alles nur Protest sein oder überzeugt die AfD wirklich auch durch Inhalte wie zum Beispiel innere Sicherheit?
Also ich würde sagen, für die Baden-Württemberger, das zeigen die Befragungen, klar war das wichtigste Thema Wirtschaft. Klar, großer Automobilstandort, da gibt's auch viele Verlustängste, viele Arbeitsplatzverlustängste. Und die AfD hat unfassbar gute Werte bei den Arbeitern tatsächlich erlangt. Das ist für die im Westen ein Riesenerfolg, das muss man wirklich sagen. Also, dass sie einmal diese Schicht ganz stark erreichen und dass sie zweitens eben auch auf diesem wichtigen Themenfeld Wirtschaft als Firmen wahrgenommen werden, offenbar vom Wähler, dahingestellt sei, ob sie es so sind. Der Wahlkampf münzte auch darauf, also Frohnmeier zum Beispiel war auch bei Daimler am Werk und hat dort Wahlkampf gemacht. Ja, und da gingen auch ganz viele Videos raus und so weiter und so weiter. Also man hat es adressiert, ganz klar, und es hat ist offensichtlich aufgegangen, die Strategie.
Vielleicht müssen wir den Begriff Sicherheit einfach etwas weiter fassen, in dem Zusammenhang gar nicht auf innere Sicherheit reduzieren, sondern auf ja, ökonomische Sicherheit mehr blicken. Und das hat Annika ja gerade beschrieben. Da gibt es einfach Ängste, auch berechtigte Ängste, denn auch in dieser Herzkammer der deutschen Wirtschaft in Baden-Württemberg gibt es riesige Probleme, weil eben gerade die Automobilwirtschaft nicht mehr so stark dasteht, wie sie es getan hat. Und das haben wir ja schon, ich glaube, es ist etwa ein Jahr her, bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gesehen. Die SPD hat einfach die Arbeiterklientel zu einem großen Teil verloren. Also im Schwäbischen und auch in Baden-Württemberg gibt es ja scharfe, scharfe Häuslebauer. Das ist so das Prinzip oder das Motiv. Und die SPD hat sich von einer Partei der Schaffer, um da mal anzuknüpfen, zu einer Partei der Hänger und Hängengebliebenen ein bisschen entwickelt. Und da fühlen sich eben viele aus diesem Milieu nicht mehr aufgehoben und auch nicht mehr verstanden und erliegen dann vielleicht auch den Schalmeientönen einer AfD. So würde ich mir das erklären.
Wie sieht es denn bei der CDU aus? Auch die Christdemokraten scheinen ja die Lebensrealität ihrer Wähler nicht mehr so richtig wahrzunehmen, oder?
Naja, also jetzt mal ganz holzschnittartig gesagt, die CDU ist jetzt eher eine Schlips- und Kragenpartei. Das ist eher eine Partei, die so vom Nimbus her und auch von dem Image her für die da ist, die einen Anzug tragen und eine Krawatte vielleicht oder früher eine Krawatte getragen haben, also Unternehmer, Arbeitgeber. Und damit ist natürlich die andere Position, wenn sie die SPD nicht wahrnimmt, ich sage nur 5,5% in Baden-Württemberg, dann ist diese Position frei und dann laufen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vielleicht eher in die Arme der AfD.
Das ist im Übrigen auch die Strategie im Osten schon seit Jahren. Die Verbände sind noch viel stärker darauf gepolt, auch diese Kümmererpartei sein zu wollen bei der AfD. Da ist programmatisch auch ganz viel drauf gepolt. Also da ist dieses Neoliberale, was früher in der AfD noch drin lag, das ist schon lange nicht mehr vorhanden, sondern man versucht viel, viel stärker Kümmererpartei zu sein.
Ja, das waren ja auch ganz andere Vorsitzende, ne? mit Herrn Lucke und auch Herr Meuthen war ja noch viel stärker wirtschaftsliberal ausgerichtet, als die jetzige Spitze ist.
Bleiben wir doch noch mal kurz bei der Vetternwirtschaft. Wir haben darüber gerade in Baden-Württemberg schon gesprochen, aber auch in Rheinland-Pfalz stehen jetzt Wahlen an. Wie schaut es da denn aus? Wird uns das Thema weiter begleiten?
Ja, ich denke, das Thema dürfte uns weiter begleiten. Ehrlich gesagt glaube ich, dass noch lange nicht alle Fälle berichtet sind, die es zu berichten gibt. Inzwischen hat sich das ausgeweitet auf mehrere Landesverbände. Es hat angefangen in Sachsen-Anhalt, ist entsprungen aus einem harten Lagerkampf, wo man sich gegenseitig behakt hat und einfach auch bestimmte Sachen öffentlich gemacht hat, aus der eigenen Partei heraus, die man normalerweise nicht so öffentlich machen würde. Und davon ausgehend ist es dann eigentlich über Medienrecherchen immer weitergezogen. Inzwischen haben wir eben noch betroffen Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Und in Rheinland-Pfalz sind eben auch sehr zentrale Figuren für diesen Landesverband betroffen. Also das ist einmal Herr Sebastian Münzenmeier, der ganz zentraler Strippenzieher ist, auch auf Bundesebene für die Personallisten und die Kandidatenaufstellung der Partei, viel im Sinne von Alice Weidel auch agiert. Da ist Damian Lohr, der zum selben Netzwerk gehört und da ebenso stark unterwegs ist. Beide haben, also bei Herrn Münzenmeier ist es die Ehefrau, die er untergebracht hat, bei einem Abgeordneten, der ins Europaparlament eingezogen ist, der hat früher für ihn als Mitarbeiter gearbeitet. Und Herr Lohr hat mehrere Verwandte untergebracht an unterschiedlichen Stellen im Landesverband. Da merkt man halt auch, dass es oft die sind mit Macht und mit Einfluss, die diese Methode nutzen.
Also es ist ein Muster zu erkennen.
Ja, ich finde, es ist ein Muster zu erkennen bei ganz vielen von diesen Fällen und ich würde das Muster so beschreiben, das trifft jetzt nicht auf alle Fälle zu, aber auf sehr viele, die wir auch recherchiert haben, dass ältere und hierarchisch höher gestellte Funktionäre bei ganz frischen Abgeordneten, jungen Abgeordneten ihre Verwandten unterbringen, offenbar. Ja, natürlich leugnet man Absprachen etc. etc., aber ganz oft kommen die eben aus demselben Landesverband. Ganz oft sind die unter diesen Leuten, unter Einfluss dieser Leute auch auf die jeweilige Kandidatenliste und deswegen eben an ihr Mandat gelangt. Und ich sage mal, wenn man nicht vollkommen naiv ist, bei der Menge der Fälle kann man schon sehr gut den Verdacht äußern, dass es erstens eine Abhängigkeit sich zunutze gemacht wird und zweitens Absprachen gegeben haben könnte. Warum arbeiten sonst diese Verwandten nicht einfach bei jemand anderem in der Partei, der nichts mit diesen Leuten zu tun hat? Also das ist ja irgendwie ja in der Menge der Fälle sehr, sehr offensichtlich, dass es immer wieder dasselbe Muster ist.
Welche Konsequenzen könnte das noch haben? Also wenn wir jetzt mal schauen, im Juli findet der Bundesparteitag statt. Also wenn wir das jetzt einmal weiterfassen, was droht da auch Alice Weidel, Tino Chrupalla? Welche Konsequenzen könnte das so weiterführend haben?
Also man muss sagen, dass manche Sachen eventuell auch noch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. In Niedersachsen soll es wohl so ein System gegeben haben, wo der Landeschef Ansgar Schledde Bundestagsabgeordnete und Europaparlamentsabgeordnete dazu verpflichtet hat, dass sie 35% aus ihrem Personalbudget ausgeben für Mitarbeiter, die dann für die Partei arbeiten. Das wäre eine illegale Parteienfinanzierung. Die Parteien müssen sich selbst finanzieren. Das Personalbudget von den Abgeordneten kommt aus Steuergeldern. Und nur um nochmal so eine Idee dafür zu haben, von wie viel Geld wir sprechen, das ist sehr viel Geld. Also die Bundestagsabgeordneten zum Beispiel bekommen 26.000 Euro pro Monat, um Angestellte anzustellen. Man kann damit sehr viel Gutes machen, wenn man fähige Leute anstellt. Man kann aber auch unfassbar viel Schindluder treiben. Das ist das eine. Das zweite ist dann parteiintern. Mit Blick auf die Wahl des Bundesvorstands wird das auch nochmal sehr relevant sein, weil von beiden Seiten, Chrupalla und Weidel, sind die zentralen Strippenzieher oder ihre Machtbasis hängt mit drin in diesem Vetternwirtschaftsskandal. Das ist auf Weidels Seite, ich habe eben schon Münzenmeier und Lohr erwähnt, Jungblut gehören dazu, Rausch aus Sachsen-Anhalt, also es sind gleich mehrere junge Strippenzieher, die eigentlich die Listen in ihrem Sinne prägen. Und auf Chrupallas Seite ist es eine Machtbasis in Niedersachsen und in NRW, wo es auch Fälle gab. Beide könnten dadurch beschädigt werden, beide könnten an Macht verlieren, beide behaken sich gerade auch unter den Kulissen in solchen Stellvertreterkriegen in den Landesverbänden recht ordentlich. Genau, also ich würde sagen, bis zum Juli bleibt es spannend und es passiert eigentlich jetzt schon seit 2 Monaten gar nichts in der AfD, ohne dass nicht im Hinterkopf immer diese Bundesvorstandswahl herumgeistert bei den Leuten.
Gefangene des eigenen Netzwerks, das hört sich wirklich sehr spannend und interessant an. Ich bin natürlich bei weitem nicht so tief drin, also überhaupt nicht so tief drin wie Annika. Deswegen haben wir sie ja Gott sei Dank auch hier und deswegen rede ich auch wieder meiner Natur etwas weniger als sonst. Ich kann mir nur, selbst wenn diese Verflechtungen nicht so wären, wie sie von dir gerade beschrieben sind, schwer vorstellen, dass es wirklich für Frau Weidel vor allem eng werden könnte, weil der Erfolg der AfD hängt sehr, sehr stark mit dieser Person zusammen. Man wundert sich manchmal und reibt sich die Augen, wenn man sie so erlebt, wie am Wahlabend zum Beispiel in der Sendung, in der sie zugeschaltet war und sich dann den SPD-Generalsekretär vorgenommen hat und man immer den Eindruck hat, gleich kommt noch Schaum aus ihrem Mund, weil sie so ja auch sehr unsympathisch eigentlich wirkt. Aber das scheint alles nichts auszumachen. Sie hat diesen Laden wirklich sehr, sehr stabil gemacht, das muss man sagen. Ich hätte früher die AfD eher als Übergangsphänomen gesehen. Geboren aus der Migrationspolitik von Angela Merkel mehr oder weniger. Und dann hätte ich auch gedacht, kann das auch wieder zu Ende gehen oder jedenfalls auf ein viel, viel niedrigeres Niveau zurück. Da, wer so gedacht hat, auch ich, sieht sich getäuscht. Und das hängt sehr stark mindestens mit der Person von Frau Weidel zusammen. Und das wissen die natürlich auch, was sie da an ihr haben. Ne?
Absolut. Also Frau Weidel, das wird dir auch jeder aus der Partei sagen, Frau Weidel ist die einzige Person in dieser Partei, die nach außen wirklich wirkt, die eine Marke ist, die wirklich ausschlaggebend für den Erfolg auch der Partei ist und nicht andersrum, die Partei ausschlaggebend für den Erfolg der Person, wie bei Frohnmeier.
Die berühmteste Perlenkette Deutschlands, würde ich mal sagen, ist Frau Weidel. Ja, weil sie hat, ich sage das deshalb, weil du gerade sagst Marke, das ist ja bis in die Kleidung hinein, ist das ja als Marke getuned. Sie sieht immer gleich aus, sie hat immer die gleiche Kette an, sie hat immer die gleiche Bluse an. Also ich hoffe, es ist nicht dieselbe, sondern nur die gleiche. Davon gehe ich mal aus. Aber das ist wirklich, sie ist ihre eigene Marke und die AfD profitiert von dieser Marke.
Ja, absolut. Also das ist auch mit Blick auf die Bundesvorstandswahl, ist aber mit Blick auf beide Vorsitzenden tatsächlich bisher der Stand unter Vorbehalt der noch kommenden Monate. Es gibt für beide keine Alternative. Ja, also es wird zwar immer wieder auch über eine mögliche Einzelspitze nur mit Alice Weidel oben geredet, aber wir hatten in den letzten Monaten eben auch wieder ganz viele Diskussionen. Du hast die außenpolitische Kakophonie am Anfang angesprochen, ja. Da geht der Graben zwischen Ost und West wirklich sehr tief. Und das ist ja überhaupt der Sinn dieser Doppelspitze. Ja. Ja, diese Partei, die wirklich sehr unterschiedlich tickt im Osten und im Westen, sehr unterschiedlich erfolgreich ist, auch zu einem oben an der Spitze, weil es sie ansonsten reißen würde. So. Und deswegen, Weidel ist gesetzt, ja, Weidel wird bleiben. Chrupalla, für den, der ist ersetzbarer, aber für ihn, da kommt gerade auch niemand aus der Deckung, der sagen würde, ich würde den Job machen. Ehrlicherweise ist der Job von Herrn Chrupalla auch der denkbar unattraktivere, weil er halt derjenige ist, der sehr, sehr viel arbeitet, sehr, sehr viel macht, sehr viel in unterschiedlichen Gremien präsent ist für den Bundesvorstand. Frau Weidel hat da eben auch den Benefit der Marke, sich dann einfach mal zurückzuziehen, wenn sie keine Lust hat, in die Schweiz zu fahren, sehr schnell auch nach Wahlkampfveranstaltungen sich zu verabschieden. Das alles kann sich Herr Chrupalla auch nicht leisten, sondern er muss da auch ordentlich ran schaffen. Und das weiß in der Partei auch jeder. Also das ist auch kein einfacher Job, den man sich da ans Bein heften würde.
Ja, und es kommt ja noch was weiteres hinzu. Nicht nur Ost-West, also mit Chrupalla Ost und Weidel West, Mann-Frau, klar, sondern auch die unterschiedlichen Typen, die sie darstellen. Also sie, Grand Dame so ein bisschen, ne? Frau von Welt und er, der einfache Malermeister, also im guten Sinne natürlich, ne? Also der Handwerker, der dann vielleicht auch mal einen Satz nicht so gerade nach Hause bringt wie Frau Weidel, aber eben da auch was abdeckt, ne? Auch von der Klientel, von der Wählerklientel was abdeckt. Also das ist schon nicht ungeschickt aufgestellt und ist wahrscheinlich die geschickteste Parteispitze, die AfD je hatte.
Absolut. Und das mit Chrupalla, denke ich, auch eine wichtige Position auf den Gewinn der Arbeiter. Ne? Also total. Nur an einem Punkt muss ich widersprechen, an dem Punkt Mann-Frau. Das ist der AfD vollkommen egal. Das ist der AfD, da könnten zwei Männer stehen, nur keine zwei Frauen, bitte, das wäre jetzt zu viel. Ja?
Ich meinte jetzt auch weniger im Selbstverständnis, sondern mehr nach außen.
Ja, verstehe. Ja.
Bleiben wir doch noch mal kurz bei Ostdeutschland. Ihr habt das gerade schon angesprochen. Im Westen ist es so, da hat sich die AfD jetzt etabliert. Im Osten, da träumt sie davon zu regieren. Wenn wir mal nach Sachsen-Anhalt schauen, da liegen sie aktuell bei 39% in den Umfragen. Wären die denn in Sachsen-Anhalt überhaupt in der Lage zu regieren, wenn wir auf die Personen schauen, aber auch auf die Strukturen?
In der Partei haben sie da massive Zweifel. Ich teile diese Zweifel. Unter der Hand sagen einem Funktionäre ganz klar, das wird die Hölle. wenn das passiert. Weil diese Partei einfach keine Regierungsverantwortung hat. 0,0. Sie hat in Sachsen-Anhalt auch, das zeigt sich ja jetzt auch in der Vetternwirtschaftsaffäre, Personal, das nicht professionell agiert. Das ist ja auch ein Wesen dieser Vetternwirtschaftsaffäre. Es ist einfach nicht professionell, deine gesamte Verwandtschaft irgendwo unterzubringen und zu versorgen. So funktioniert es nicht. Und drittens, das ist bei der Partei eben auch immer, wenn sie regieren würde, würde sie viel, 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 viel stärker als andere Parteien enormes Gegenfeuer von Institutionen, von den politischen Gegnern bekommen. Und das ist die große Befürchtung auch in der Partei, eben auch von den Beamten, die in der Verwaltung arbeiten, dass sich Leute zum Beispiel sperren, die sehr lange jetzt unter der CDU oder unter anderen Parteien gearbeitet haben, dass die sich sperren könnten und auch von innen die Partei blockieren könnten. Also das wird für sie sehr schwierig. Und da gibt es auch den Vorwurf in der Partei, dass die Sachsen-Anhalter, genauso wie Mecklenburg-Vorpommern, wo die Umfragen auch sehr, sehr gut sind und wo auch im September gewählt wird, dass die zu wenig Unterstützung von der Bundesspitze bekommen.
Ich muss ja sagen, ich ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich sage, dann soll es eben mal so sein. Dann lasst sie doch mal regieren, weil sie natürlich sich sehr komfortabel eingerichtet haben in dieser Dagegen-Position. Es ist immer viel leichter, gegen alles zu sein, als mal für etwas sein zu müssen oder auch für etwas gerade stehen zu müssen. Und ja mei, wer zu 40% eine Partei wählt, der wie gewählt zu bekommen, der soll dann, finde ich, ruhig auch diese Regierung kriegen und dann sehen, was man davon hat. Vielleicht schleift sich ja auch was rund, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es auch alles dann anders, als wir beide es uns jetzt hier wahrscheinlich so ausmalen würden. Ich hätte nichts gegen so ein Testlabor, weil die Erfahrung zeigt in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die Entzauberung von solchen Parteien in dem Moment stattfindet, wo sie in Verantwortung kommen. Manchmal findet diese Entzauberung dann schon statt, wenn sie im Parlament sind. Das reicht dann manchmal schon. Und manchmal muss die Entzauberung oder auch die Überraschung, vielleicht würden wir ja auch überrascht, aber muss sie eben auch in Regierungsverantwortung stattfinden. Und bevor man jetzt mit aller Gewalt irgendwelche noch so kunterbunten Koalitionen, also Restmehrheiten gegen die AfD zusammen sich klamüsert, dann würde ich sagen, nee, dann lass sie doch mal machen.
Realität schafft Fakten sozusagen. Ich kann den Gedanken total nachvollziehen, weil ich auch die Brandmauer als einfach zunehmend wirkungslos wahrnehme. Und also es ist ja einfach gar kein Effekt zu spüren.
Im Gegenteil.
Genau, der gegenteilige Effekt eventuell sogar, absolut. Und was aber natürlich immer bei einer Koalition natürlich dagegen steht, ist einfach, die anderen Parteien wollen halt nicht. Mhm. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch dass eine CDU, da sind wir auch wieder beim Stichwort, mal abgesehen von Rechtsextremismus oder Rechtsradikalität, sind wir auch wieder beim Stichwort Professionalität. Ja, also dass eine Union zum Beispiel sagt, ja, so ein Koalitionspartner, nee, den wollen wir uns jetzt nicht ans Bein binden, das ist von außen total nachvollziehbar. Aber ja, wenn es so passieren würde mit einer Alleinregierung, ich kann den Gedanken eines Testlabors schon durchaus nachvollziehen, vor allen Dingen, weil es dann eben auch einfach demokratische Wahl, ja, dann ist es eben so, absolut, also so wäre es dann eben auch. Ich muss aber sagen, dass ich mit Blick auch auf die radikalen Kräfte in den Landesverbänden Sorge hätte darum, was für Fakten geschaffen würden in einer solchen Landesregierung auch. Es gibt bestimmte Bereiche, da können sie dann gar nicht so viel tun, wie sie wollen. Das ist auch in ihrem Regierungsprogrammentwurf, den sie vorgelegt haben, ist viel Verlautung drin. Ja, aber wie sehr das dann Realität werden könnte, sei mal dahingestellt. Das muss ich dann alles nochmal in der Realität überprüfen. Aber in dem Entwurf, den sie verschickt haben und im April für Sachsen-Anhalt dann nochmal auf einem Parteitag beschließen wollen, das ist ein sehr radikaler Regierungsprogrammentwurf. Also das ist gerade mit Blick auf Migration, Remigration, auch mit Blick auf Bildungs- und Schulpolitik, da wird sehr weit reingegriffen in alle Bereiche. Also das ist.
Aber sind es denn auch Dinge, die dann tatsächlich struktureller Natur wären? Also dass tatsächlich die Gewaltenteilung unterminiert würde? Also weil ich meine, wer regiert, macht dann die praktische Regierungsarbeit, die er oder sie für richtig hält. Und dann mögen da Punkte drin sein, die da wird es uns blümmerant. Aber es sind ja dann keine, wie soll ich sagen, es hat keine Folgen, die über die Legislaturperiode hinauswirken. Siehst du auch die Gefahr, dass tatsächlich ja eben Dinge wie Unabhängigkeit der Justiz und solche Sachen auch in Gefahr stünden?
Ja, also wenn wir uns den Bereich Migration zum Beispiel angucken, da würden sie halt schon einfach alle Möglichkeiten ziehen, die gehen. Ja, also im Bundesrat einen Antrag auf Abschaffung des Grundrechts für Asyl stellen, der dann natürlich keine Mehrheit hätte, aber dennoch, man würde es versuchen, auf Landesebene die Verteilung von Flüchtlingen ganz anders organisieren. Die sollen ganz woanders hin. Die sollen ganz weit weg raus aus den Städten, bitte. Die Unterbringung auch anders strukturieren, zum Beispiel eben mal zu überlegen, wirklich nicht nur zu überlegen, sondern alle Möglichkeiten von Abschiebehaft anzuwenden. Und als günstige Alternative zur Abschiebehaft will man zum Beispiel auch die Möglichkeit von Fußfesseln und Hausarrest prüfen für Flüchtlinge. Also das sind jetzt nur so drei Beispiele, speziell im Bereich Migration, wo ich mir denke, das wäre eventuell schon durchsetzbar auf Landesebene. Es würde enorme juristische Gefechte natürlich geben, auf jeden Fall. Aber eventuell wäre es möglich, ich kann es nicht einschätzen, als Nicht-Juristin final, aber davon wären dann schon viele Menschen betroffen einfach in so einer Legislatur.
Ich möchte abschließend noch auf einen letzten Punkt mit euch gucken, und zwar das Thema Verbotsverfahren. Das steht immer wieder im Raum. Wie sinnvoll erachtet ihr dieses Vorgehen?
Also im Moment wird es ja immer mal wieder angebracht als Möglichkeit im politischen Raum. Ich finde diese Diskussion wirklich fatal. Also ich finde es ganz, ganz falsch, das Thema jetzt immer wieder weiter zu treiben. Es gab eine Entscheidung aus dem Verwaltungsgericht Köln gerade zur Höherstufung zur gesichert rechtsextremen Bestrebung, die der Verfassungsschutz gegen die AfD vorgenommen hat. Das war letztes Jahr im Mai. Das Verwaltungsgericht Köln hat geurteilt, es reicht nicht dafür. Es reicht nicht für diese Hochstufung. Punkt. Das kann man jetzt einfach mal akzeptieren, denn dieses Urteil sagt zugleich auch aus, implizit, ein Verbotsverfahren hätte keine Chance auf Erfolg. Eine nicht gesichert rechtsextreme Bestrebung, wenn ich das nicht mal schaffe, dann kann ich die größte Oppositionspartei in Deutschland doch nicht verbieten. Es ist auch einfach wirklich ein aus meiner Perspektive sehr undemokratisches Denken, das da dann rausspricht, und das ignoriert eben einfach auch gerade geschaffene juristische Fakten.
Das ist, glaube ich, auch der Urfehler gewesen, der auf Nancy Faeser, die frühere Bundesinnenministerin, zurückgeht, zu viel Gesinnung auf zu wenig Grundlage fußen zu lassen. Und man kann tatsächlich, ich habe gar nichts per se gegen ein Parteiverbotsverfahren, muss ich im Klaren darüber sein, das ist ein sehr, sehr, sehr scharfes Mittel innerhalb einer parlamentarischen Demokratie, einer Parteiendemokratie. Und dann brauche ich aber die Belege dafür. Und wenn, wie Annika das gerade ja schon gesagt hat, wenn ein Verwaltungsgericht sagt, also das, was da im Moment da ist, das reicht nicht hin, das reicht nicht mal hin, sie rechtsextremistisch zu nennen, dann würde ich lieber den Mund halten und dieses Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen. Von mir aus suchen, 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 Belege suchen, suchen, suchen. Und wenn man sie beieinander hat, dann kann man das Wort vielleicht auch wieder im Mund führen. Aber so lange würde ich einfach die Klappe halten, weil es das Gegenteil dessen bewirkt, was man in seiner Gesinnung und Getriebenheit bewirken möchte.
Gut, beim letzten Punkt Einigkeit bei euch beiden. Während Annika hier geredet hat, hat Christoph die ganze Zeit stark genickt.
Ja, wir waren jetzt nicht so kontrovers heute. Außer an dem einen Punkt, dass Annika sagt, wenn die mal regieren, da können schon bleibende Schäden auch entstehen.
Ganz lieben Dank euch beide. Annika, du wirst das für uns weiter verfolgen. Christoph, du auch. Alles nachzulesen bei T-Online. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr hier wart. Liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn Sie Feedback haben, melden Sie sich gern unter podcasts@t-online.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns auch über WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Annika, ganz lieben Dank.
Danke auch. Hat mich gefreut.
Und Christoph, auch an dich ganz lieben Dank.
Wie immer, große Freude. Danke auch.
Die Freude war auch meinerseits. Liebe Hörer, machen Sie es gut. Bis zur nächsten Woche.